Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir von Anfang ganz interessante Begebenheiten, was der Heilige Geist in der ersten Gemeinde getan hat. Wir lesen von der Himmelfahrt Jesu, wo Jesus im Himmel gefahren ist und seine Jünger da standen und die Engel sprachen zu den Männern damals, was steht ihr hier und wartet? Der Jesus, so wie er im Himmel gefahren ist, so wird er auch wiederkommen. Dann lesen wir von dem, wie der Heilige Geist auf die ersten Jünger kam. Wir lesen von ein großes Ereignis. Und sie haben mit großer Freude haben sie angefangen, diese Botschaft von Jesus weiter zu verkündigen. Petrus, der Mann, der gesagt hat, ich gehe wieder fischen, der geht auf einmal nach vorne und fängt an, mit großen Worten zu reden über dem, was Jesus Christus ist und was Jesus getan hat. Und wir lesen, dass 3000 Menschen kommen zum Glauben und sie ließen sich taufen. Eine gewaltige Evangelisation. Ich wünsche mir, dass heute in Deutschland das genau so was passiert. Ich habe das hier in der Gebetsstunde weitergesagt. Ich durfte in Nürnberg sein, da auf diesem Podest stehen, wo mal unser im Deutschen Reich der Führer gestanden hat. Und ich sagte, eine gewaltige Kanzel hier. Ich sage, wir könnten von hier das Evangelium predigen. Dass die Menschen das hören. Wer ist Jesus Christus? Wenn wir das lesen, was dann später geschah, dass Petrus von dem Messias sprach, von Jesus, dass er ist das, dem wir erwartet haben. Und viele Menschen kamen zur Gemeinde, dass die Gemeinde wuchs bis 5000. Wir sind auch groß. Wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt Räumlichkeiten da. Möglichkeiten sind geschaffen. Geschwister, Gott hat sich nicht verändert. Petrus wurde verhaftet. Er kam vor den Höhenrat und er sagte zu ihnen, und es ist keinem anderen das Heil, dann ist kein anderer Name unter den Menschen gegeben worden, in dem wir sollen gerettet werden, und das ist Jesus Christus. Heute haben wir diese frohmachende Botschaft und wir verkündigen das. Und wir sehen, dass der Heilige Geist am Wirken ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und so sehen wir das auch in der ersten Gemeinde. Und wenn wir das verfolgen, dann können wir nur darüber staunen, was der Heilige Geist getan hat, was Gott getan hat mit Menschen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann lesen wir, die Gemeinde, die war sich so einig. Sie waren im Gebet da und sie haben gebetet, sodass die Städte angefangen hat zu beben. Stellen wir uns das mal vor. Und unseren Füßen auf einmal wurde der Boden an sich anfangen zu beben. Können wir uns das vorstellen? Was Gott für eine Kraft, für eine Macht hat. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Die Bibelleseplan lesen, die haben das wahrscheinlich diese Wochen jetzt gelesen, weil ich habe das auch und dann kam ich zu dieser Predigt. Und ich war so überwältigt von dem Ganzen. Und als ich dann gelesen habe, wie die Gemeinde sich einig war, wie sie ein Herz und eine Seele, lesen wir in Apostelgeschichte 4. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und sie haben alles, was sie hatten, zusammengelegt und haben das verteilt unter den Armen und haben sich gegenseitig geholfen. Und ein Mann aus Zypern war da, der hieß, dem nannten sie später ein Mann des Trostes oder ein Sohn des Trostes, mit dem Beinamen Barnabas, Joses war es. Und er hatte sein ganzes Acker, alles was er hatte, verkauft und hat das zu den Füßen Jesu oder zu den Füßen von den Aposteln gebracht. Hat alles abgegeben, was er hatte. Und er hat ein großes Ansehen bei den Leuten. Nun, dann ist diese Geschichte nicht nur von diesem, sondern wir lesen, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, auch negative Beispiele. Und oft wollen wir es verstecken, was uns anhängt. Ich möchte jetzt das Bild da mal aufmachen. Dieser Mann, der hieß Oliver Cromwell, er war in England mal der Schutzherr im Königshaus und später wurde er Feldherr. Und der Hofmaler wollte von ihm oder hat von ihm ein Bild gemalt und hat in seinem Gesicht die Warzen weggelassen. Und als er das Bild sich anschaute, und dann sagt er, nehmen Sie das Bild wieder zurück und malen Sie alle meine Warzen in mein Gesicht. kannst das Bild wieder ausmalen. Er war damit nicht einverstanden, dass der Hofmaler seine Warzen weggelassen hat. Er sagte, meine Warzen müssen zu sehen sein, weil so bin ich in Wirklichkeit. Und ich freue mich, dass die Bibel uns auch von dem erzählt, wie sie in Wirklichkeit, wie die Menschen in Wirklichkeit sind. Nun, ich habe von großen Sachen erzählt, was der Heilige Geist getan hat, was Gott getan hat. Und Gott hat noch mehr getan. Aber Gott hat nicht nur auf das Positive hingezeigt, sondern auch auf das Negative, auf das Schlechte, auf die Sünde, was da war, auf das Böse. Und in Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11, ist uns so ein Beispiel. Und ich möchte darüber sprechen, über unser Herz und unseren Feind. Der Feind, der uns versucht, unser Herz zu verführen, der uns versucht zu verblenden. Und darüber sagt dieser Text, und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Das Thema der Predigt ist unser Herz und dessen Feinde. Und ich möchte mit euch die Begebenheit lesen von Ananias und Sapphira. Und als ich diesen Text vorbereitet habe und gelesen habe und auf diesem Text stehen geblieben bin, bin ich fast darunter zerbrochen. Weil ich habe auf einmal gemerkt, oder ich habe mir einfach gesagt, David, wo hast du so ähnlich wie Ananias so getan, als ob, und es aber nicht so war. Und ich saß im Büro und habe Bibel gelesen und vorbereitet. Und meine Frau rief an, sagte, bist du nicht bald fertig, wir müssen noch einkaufen. Und ich sage, ich bin fast zum Verzweifeln. Kannst du für mich beten, damit ich die Predigt zum Sonntag fertig kriege? Weil der Widersacher, der Teufel, der will nicht haben, dass wir über solche Sachen reden. Der will haben, dass wir es vielleicht verschönern alles und schön alles machen. Aber die Geschichte, die Apostelgeschichte erwähnt uns auch ein negatives Beispiel. Und ich möchte es mit euch lesen und einfach uns ans Herz legen, was dieser Text sagt. Wir lesen Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann, aber mit Namen Ananias, verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte in den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du dann in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dieses hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dieses hörten. Unser Herz und dessen Feinde. Geschwister, wenn Gott jetzt mit uns würde allen so umgehen wie mit Ananias und Sapphira, ich denke, ich wäre auch schon gestorben. Ganz ehrlich, ich wäre auch schon tot. Ich habe mich einfach erinnert an mein Leben und einfach versucht, zurückzuschauen, was gelaufen ist. Und ich habe gesagt, es hat viele Momente im Leben gegeben, wo ich auch habe versucht zu täuschen, anders zu sein, als ich in Wirklichkeit bin. Und ich habe gemerkt, dass das der Teufel macht, der Satan, der versucht, uns zu täuschen, er versucht, uns zu verführen. Petrus sagt das zu Ananias, der sagt, In Vers 3, Petrus aber sprach zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wir wollen diese Tatsache oft nicht wahrnehmen, dass das Böse, dass der Teufel, der Satan, das Böse in die Welt ist und dass er versucht, Menschen zu verführen, Menschen zu erfüllen mit seinen falschen Gedanken. Der versucht, uns von ihm wegzubringen. Ich dachte an die Begebenheit von dem verlorenen Sohn oder die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der hat sich verrechnet. Er dachte, das wird besser sein, ohne dem Vater zu leben. Und er ist fast verloren gegangen. Aber Gott hat ihn Einsicht gegeben, dass er durfte zurückkommen. Darum sagt uns die Bibel, dass der Teufel, er geht in 1. Petrus 5, Vers 8, er sagte, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das Böse, das mussten wir uns vor Augen führen und einfach sagen, das ist Realität, die ist da. Und das nicht versuchen zu vertuschen oder verleugnen oder unter den Teppich zu kehren. Die Bibel sagt uns sogar, wer er ist. In Epheserbrief Kapitel 2 sagt Apostel Paulus, die Verse 2 und 3, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Der Teufel, der Satan, ist ein Fürst, ein Geist, der in dieser Luft herrscht, der da ist. Und wenn man sich mit diesen Gedanken beschäftigt, dann wird einem Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte große Angst bekommen, als ich diese Texte gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Auch wenn du das weißt, auch immer liest, aber auch vielleicht zu oberflächlich lesen. In 1. Johannes 5, Vers 19 lesen wir, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen, wir sind erlöst, aber die ganze Welt befindet sich im Bösen. Und wir schauen von uns weg und wir schauen auf die andere. Und oft ist das so, wir sind geneigt, bei den anderen alles Schlechte zu sehen, aber bei uns nicht. Dann haben wir immer schöne Worte, wie wir uns rechtfertigen können, wie wir gut über uns selbst reden können. Und dann geben wir es gar nicht zu, auch wenn wir noch was Schlechtes gemacht haben. Aber Gott möchte haben, dass wir lernen, mit diesem Bösen, mit dieser Versuchung umzugehen. Als der Prophet Samuel den König David salben sollte, dann kam er in diese Familie von David und er hat die Brüder gesehen von ihm. Und er hat den einen schön gefunden. Er dachte, das ist er. Und der Herr sagt, das ist er nicht. Bis er alle durchgegangen ist. Dann sagte der Herr zu Samuel, der Herr sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Gott weiß, was in uns drin ist. Und der Teufel, der versucht zu täuschen. Er versucht zu versuchen. Oder er versucht das Herz zu erfüllen, so wie bei Ananias. Petrus sagt zu ihm, Ananias, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Du hast eine gute Tat, wolltest du machen. Du hast deinen Acker verkauft. Du wolltest so wie die anderen. Du wolltest auch das von unseren Füßen legen, in die Gemeinde reinbringen. Dein Teil wolltest du auch geben. Aber war es nicht in deiner Macht? Konntest du nicht entscheiden über das, was du hattest? Das war doch deins. Warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Wo war jetzt die Lüge? Die Lüge war jetzt in dem, dass er ein Teil für sich behalten hat und so getan hat, als ob er jetzt alles den Herrn bringt, vor den Füßen der Aposteln legt. Der Satan hat sein Herz erfüllt. Der Satan ist ein Feind, der versucht uns von Gott wegzuführen. Er versucht uns zu täuschen, uns zu verblenden, damit wir von uns besser halten, als wir vielleicht in Wirklichkeit sind. Das Zweite, was der Teufel versucht, in uns groß zu machen, das ist die Sünde. Und wir lesen, dass das, was sie jetzt gesagt haben, das war die Sünde, was sie jetzt getan haben. Sie haben gelogen. Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Ananias und seine Frau Sapphira. Und noch schlimmer, sie haben sich in dieser Tat, was sie getan haben, haben sie sich miteinander einen Bund geschlossen oder sie haben sich besprochen, wie sie vorgehen werden. Sie werden so tun, als ob das alles ist. Und sie haben beide gelogen. Sie hätten in dem Moment noch Entscheidungen treffen können und zu sagen, nein, wir haben nur einen Teil hingelegt. Und dann hätte Gott sie nicht geschlagen, weil dann hätten sie die Wahrheit gesagt. Wir wollten nur so tun, dass wir auch so sind, dass wir auch so angesehen sind wie der Barnabas, der Sohn des Tröstes. Wir wollen auch so sein, aber wir haben ein bisschen für uns zur Seite gelegt von dem, was wir erwirtschaftet haben. Und das ist die Sünde in uns, die verfolgt uns. Und wir mussten in unserem Leben auch aufpassen, was in uns hineinkommt, damit wir das, was aus uns rauskommt, diese Gedanken, was wir äußern, dass das nicht verkehrt ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnis, Lästerung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben die Jünger beschuldigt, dass sie mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Dass sie haben eine Regel gebrochen, eine Verhaltungsregel. Sie mussten vor dem Essen, mussten sie die Hände waschen. Und jetzt haben sie sie angeklagt. Und Jesus sagt, nicht das, was in den Bauch hereingeht, ist schlecht, sondern das, was aus dem Herzen rauskommt, aus dem Mund rauskommt, das ist verkehrt. Und das sagt auch Jakobus. Jakobus schreibt auch davon, woher kommen die Kämpfe in Kapitel 4? Woher kommen die Kämpfe, Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet, ihr neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr böse Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die Gott gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmutigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dieser Hochmut, in der sind wir alle geboren, ob wir es wollen oder nicht. Wir leben in der, und dieser Hochmut, unser Stolz, unser Egoismus, der treibt uns dazu, oft Sachen zu machen, die unangenehm sind. Wo wir nachher sagen, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gesagt? Ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber Gott möchte haben, dass wir uns dann in dem, wenn wir das zu sehen bekommen, uns demütigen und sagen, Herr, vergib es mir. Oder Menschen um Vergebung fragen. Dass wir diesen Tat bekennen. Diese Woche habe ich einen Anruf bekommen von einem Bruder, der wollte vieles wissen über die Arbeit der Bibelmission, von unserem Dienst. Und zum Schluss habe ich mich eigentlich gefragt, wollte er in Wirklichkeit von dem Dienst was wissen, was wir machen, oder wollte er mir die Meinung sagen? Weil er hat dann angefangen, von Überspaltungen in den Gemeinden zu sprechen, die wir überhaupt nicht erlebt haben, wo ich noch überhaupt nicht zur Welt war oder ganz klein war in der Zeit, wo das alles geschehen ist. Ich bin jetzt ein bisschen über 50. Und dann gab es eine große Spaltung in der ehemaligen Sowjetunion in der Kirche. Und seitdem gibt es Menschen, die ließen sich beim Staat registrieren und nicht registrieren die Gemeinden. Und dieser Kampf, der geht bis heute in den christlichen Kirchen in Deutschland. Und wir kommen nicht zu dieser Einheit, um zu sagen, wir sind in Jesus eins, wir sind Brüder. Er sagte zu mir, zu welcher Bruderschaft gehört ihr? Und wenn ich das höre, dann erfüllt mir das mit Traurigkeit, mit Tränen in den Augen und mit einem roten Hals. Ich sagte zu ihm, Bruder, weißt du was? Zu welcher Bruderschaft wir gehören? Wir gehören zur Bruderschaft zu Jesus Christus. Und Schluss, das Punkt. Sagt er, gehört ihr nicht zu Bruder sowieso? Nein, ich sag, wir haben solche Brüder, die heißen bei uns auch so. Aber zu denen gehören wir nicht. Wir gehören zu Jesus Christus. Geschwister, und ich denke, das ist die Sünde, die in uns Menschen drinnen ist. Wir wollen ein bisschen was mehr sein als die andere. Wir machen ein bisschen besser als die andere. Das ist dieser Hochmut. Gott widersteht den Hochmutigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Er hat Ananias und Sapphira mit dem Tod geschlagen. Sofort. In einem Schlag. Sie haben das Mund zugemacht und dann waren sie tot. Gott hasst Heuchelei. Lügen. Und er hat mit dem Tod geschlagen. Das ist unser Verdammnis. Das ist das Letzte, was wir alle Menschen erleben. Wir müssen alle sterben, weil der Mensch gesündigt hat, weil der Mensch sich vom Teufel verführen lassen hat. Und wir leben in diesem Zustand und wir werden auch alle sterben. Dieser Tod erwischt uns allen. Keiner ist ausgeschlossen. Als wir jetzt in Weißrussland waren und wir die Nachricht bekamen, dass Schwester Warkentin verstorben war. Es war ganz spät nachts. War ich ganz traurig, weil es sind Menschen, die uns ganz nahe sind, mit denen wir hier zusammen in der Gemeinde gewesen sind, mit denen wir die Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, diesen Weg gegangen sind bis heute. Und wenn die Geschwister jetzt von uns gehen, sind ja schon mehr gegangen, aber das war einfach so das letzte Erlebnis. Und dann sagst du, wir sind machtlos, wir können nichts machen. Dann ist es fast zum Verzweifeln. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist die Folge von dem Ganzen. Der Tod ist die Strafe für die Sünde. Gott hat das so vorgesehen. Er hat gesagt in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und das ist passiert. Die ersten Menschen haben davon gegessen. Nun, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann ich erkennen, was ist Sünde? Gut, wir können über vieles reden und sagen, das ist Sünde, das ist falsch, so muss man nicht, das muss man nicht. Und Gott sagt, Gott gab uns das Gesetz. Er gab uns das Gesetz und das Gesetz sagt uns, was Sünde ist. Ich brauche auf keinen nicht hören oder keiner braucht mir mit dem Finger zeigen und sagen, David, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Sondern das Gesetz, wenn ich das lese und mich dann in dem Lichte Gottes hinstelle, dann sehe ich es ganz genau, was Sünde ist. Ich brauche keinen fragen. Es braucht mir keiner sagen. Der Heilige Geist zeigt es mir schon. Darum sagt Apostel Paulus in Römer 3, Verse 19 bis 20, wir wissen aber, dass das Gesetz, alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil es aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und vor Gott werden alle, von jedem von uns wird das Mund zugemacht werden. Egal wie gut wir uns finden, egal was wir alles vortäuschen können, vor Gott werden wir nicht täuschen können. Da werden wir so offenbar werden, wie wir in Wirklichkeit sind. Geschwister, und als ich das las, dann sagt Paulus, ich habe dann mit Paulus im Römerbrief weiter mich beschäftigt, weil er gibt uns eine Antwort. Und er sagte, was wollen wir nun sagen in Römer 7? Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Nein, er sagt nein, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und so können wir auch andere, alle mögliche Sünden erwähnen. Und dann zum Schluss sagt Paulus in dem Kapitel 7, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer wird mich erlösen? Und so sehen wir, dass unser Herz, auch in dieser Geschichte von Ananias und Sapphira, dass wir vier Feinde haben, die uns verdammen. Das ist der Satan. Das ist die Verführung, das ist die Sünde, der Tod und das Gesetz. Das verdammt uns. Ist das Gesetz dann schlecht? Nein. Paulus sagt, das Gesetz ist heilig. Warum? Weil das zeigt uns dahin, dass wir das Heil brauchen. Und dieses Heil haben wir in Jesus Christus. Geschwister, und das möchte ich kurz erwähnen. Paulus sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und ich brauche nicht verzweifeln. Ich brauche nicht Angst haben. Ich brauche nicht kaputt gehen darunter. Und das war für mich die Erlösung, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Da habe ich gesagt, da ist der Schlüssel in Jesus Christus. Paulus, danke dir, dass du uns das gegeben hast. Aber wenn wir uns mit das Böse so beschäftigen, dann kannst du verzweifeln und sagen, was ist in mir noch drin? Aber dann sagt Jesus, ich mache alles neu. Ich werde euch helfen. Und Jesus Christus hat diese Kraft und er hat diese Macht. Hat diese Macht. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft von unserem Herrn Jesus. Der gibt uns Erlösung und der gibt uns Rettung. Und wir brauchen nicht verzweifeln und wir brauchen nicht Angst haben, dass Jesus auf einmal, wenn ich falsch mache, ich geschlagen werde und gleich tot umfalle. Sondern ich bekomme Gnade von unserem Herrn. In Apostelgeschichte 16, Vers 31, als Paulus und Silas im Gefängnis waren und das Erdbeben geschah und der Kerkermeister große Angst hatte und sich das Leben nehmen wollte, dann sagte Paulus zu ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist die Lösung. Und das ist die Antwort des Evangeliums. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus selig werden. Und wir brauchen nicht Angst haben. Wir können uns auf dieses Evangelium, können wir uns ganz hingeben. Und Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, dann ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Das ist die Kraft, die Menschen rettet, die aus diesem Kreis der Versuchung, Verblendung, wo der Teufel uns versucht zu erfüllen mit das Böse und versucht uns dahin zu lenken, dass wir Schlechtes tun, dass wir Sünde begehen, sagt er, seine Kraft ist größer und die führt uns raus. Die gibt uns Erkenntnis der Wahrheit und die rettet uns. Und er sagt, Jesus sagt selber in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zum Erfüllen. Und Jesus Christus kam und hat das Gesetz selber erfüllt. Wir können es nicht erfüllen. Wir sind machtlos. Wir haben diese Kraft nicht. Wir haben diese Macht nicht in uns. Das kann kein Mensch. Auch wenn du noch versuchst, noch so gerecht zu sein, wirst du scheitern. Jeder von uns. Aber in Jesus. Jesus sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Und wenn du an mich glaubst, gebe ich dir ewiges Leben. Gebe ich die Rettung und erfülle dich mit meinem Geist. Und er sagt in 2. Korinther 5, Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und das ist diese frohe Botschaft. Die Sünde rechnet er uns nicht an. Wenn ich sage, Jesus, hier bin ich, so bin ich, ich komme zu dir, dann vergibt er uns die Sünden und rechnet uns nicht mehr an und er versöhnt uns mit Gott. Und wir sind Heilige in Jesus Christus. In 1. Petrus 2, Vers 24 sagt Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. In ihm sind wir heil. Und wenn wir dann auf Jesus schauen, dann sehen wir, wir haben Heil. Wir sind nicht mehr krank in dieser Sünde, sondern wir sind Heilige in ihm. Und das hat mich dann so erfüllt mit Dankbarkeit und Freude und gesagt, Geschwister, lasst uns diese Botschaft an die Menschen bringen. Das ist unser Auftrag. Er hat den Teufel besiegt, er hat das Gesetz erfüllt und in Jesus Christus haben wir diese Gnade bekommen, der den Tod die Macht genommen hat. In 1. Korinther 15, Verse 51 bis 57, ich werde es nicht alles lesen, aber dann sagt er zum Schluss, der Tod ist verschlungen in Sieg, in Jesus Christus. Tod, wo ist dein Stachel? Kann man jetzt fragen, sagt Paulus. Totenreich, wo ist dein Sieg? Sie haben verloren, ist die Antwort. Sie haben verloren in Jesus Christus. Sie haben nicht die Macht über uns. Wir können über den Tod hinaus in die Ewigkeit hereinschauen durch den Glauben. Und das ist unsere Hoffnung, Geschwister. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Und Jesus Christus hat das auf sich genommen und hat das besiegt, indem dass er gestorben ist und siegreich auferstanden ist. Er hat den Tod die Macht genommen. Und das ist unsere letzte Hoffnung. Das ist unsere letzte Chance, wenn wir von dieser Welt weggehen, vor ihm, vor seinem Thron zu stehen, als Heilige, mit neuen Kleidern. Nicht so wie Apostelgeschichte von Ananias und Sapphira sprach, dass sie verführt waren und gleich geschlagen wurden. Wir werden von Gott nicht gleich geschlagen, sondern Gott erfüllt uns mit seiner Gnade und er hat den Sieg über den Tod. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat diese Feinde besiegt. Und jetzt können wir nur mit ihm sagen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm haben wir den Sieg. Geschwister, und lasst uns so wie dieser Hofmeister, dieser Beamte in England offen sein, auch wenn Warzen zu sehen sind. Und wenn sie zu sehen sind, dann lasst uns sie bekennen vor unserem Herrn Jesus, weil er ist gnädig und er will uns erlösen. Und ich möchte euch bitten, wenn jemand heute da ist in dieser Versammlung und die das gehört haben und sich gesagt haben, ich habe mein Leben vor Gott nicht in Ordnung gebracht, ich möchte es tun, dann heute ist ein Tag der Gnade. Heute kannst du es machen. Heute kannst du im Gebet zu ihm kommen. Du kannst Gott um Vergebung bitten. Oder vielleicht hast du Sachen, wo du gesagt hast, ich habe Menschen getäuscht. Oder ich täusche die Menschen bis heute noch immer mit bestimmten falschen Einstellungen und Verhalten. Dann kannst du heute Buße tun. Du kannst zu ihm kommen. Und Jesus Christus sagt, meine Gnade ist größer als deine Sünde. Und ich will dich erlösen, weil ich habe das getan am Kreuz auf Golgatha. Ich habe deine Sünde am Holz genagelt. Und da ist alles vergeben. Und du kannst heute mit dieser Bitte zu ihm kommen. Jesus, vergib es mir. Und er vergibt dir alles und macht dich heil. Und du bist bereit für die Ewigkeit. Der Herr möge dich segnen. Amen.